So ein herzliches Niesen, das ist was Gutes. Seid gegrüßt an diesem Morgen. Wir sind zusammen in der Themenreihe Aufbruch und das ist heute der dritte Teil. Und ich habe als Schüler etwas ganz großartig gefunden, wenn nämlich das Schuljahr begonnen hat und man neue Hefte mitbrach. Also man hat neue Hefte mitgebracht, kennt ihr bestimmt alle noch. Die waren liniert oder kariert und sie waren neu und ich habe dann meinen Namen draufgeschrieben und hatte mir jedes Mal vorgenommen, in diesem Heft werde ich ordentlich und schön leserlich schreiben. Wer kennt das? So solche Vor? Ja, kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja, ja, ich kenne es. Und dann war es in den ersten Klassen so, das war mir eine große Hilfe, dass ich doch sehr schnell merkte, das eine ist der Wunsch und die Umsetzung war schwierig. Und dann war es ein Moment des vollkommenen Glückes. Wir mussten am Anfang mit einem Bleistift schreiben. Und ein Bleistift, den konnte man mit diesem kleinen Radiergummi. Kennt ihr noch ein Radiergummi? In der heutigen Zeit ist es ja, wisst ihr, wie das auf Bayerisch heißt? Razifummi, ja. Also, das war meine große Rettung. Ich war in der Zeit in München und konnte dann das nicht so tolle wieder ausmerzen. Später war es dann der Tintenkiller. Kennt ihr noch Tintenkiller? Oder als man dann maschinisch schreiben lernte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ASDF, JKLÖ, Steno davor und dann zack rein in die Maschine in einer gewissen Zeit, bestimmte Anschläge und Zeichen, da konnte man dann auch tatsächlich mit so einem Faustblatt oder wie hieß das, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bitte? Tippex, jawohl, Tippex auch, genau, da steht es auch bei mir, Tippex. Das waren so Hilfen fürs Leben. So kleine Möglichkeiten, schnell etwas wieder zurückzunehmen und zu sagen, ich fange mal nochmal neu an. Aber was macht man, wenn man großartig gestartet ist, wenn man tatsächlich sagt, es läuft super, der Anfang ist gemacht, mutige Entscheidung getroffen, zurückkommend auf dieses Beispiel, ich habe hier meinen Füller, ich habe hier meinen Bleistift, ich habe hier mein Heft, ich habe hier meine Bücher, ich habe einen wunderschönen Ranzen bekommen. Ich war damals so glücklich, dass ich ein Ranzengeschenk bekommen habe. Aber ich musste am zweiten Tag da weiterhin zur Schule. Der Anfang war gemacht, mutige Entscheidung, da hinzugehen, besser gesagt, ich musste hingehen. Aber wie ist das in dem Leben, wenn man älter wird? Wie ist das in Lebensthemen, die uns begegnen, wo wir echt aufgebrochen sind ins auch gemeinsame Leben, vielleicht zu zweit, vielleicht mit mehreren Personen. Etwas Neues hat gestartet, vielleicht neuer Wohnort und damit neue Möglichkeiten oder eine Ausbildungsstelle oder das Studium, was man begonnen hat, der Arbeitsplatz, der neue Sport, weil ich mir doch vorgenommen habe, ich möchte da mich verändern. Manche, die ich sehe, die sehen sehr sportlich und trainiert aus. Und die neue Weite, besser, man fühlt sich besser, es ist inniger, es ist auch liebender. Und dann kommt das wie bei mir in der Grundschule natürlich ganz anders von der Dimension, da kommt es dann zum Crash. Der Anfang ist gemacht. Wir haben vor 2 Wochen davon gehört, dass wir bestimmte Räume durchschreiten durften, dass wir eingeladen sind, unsere Komfortzone zu verlassen, diesen Raum des Komforts auch mal hinter sich zu wissen, wenn wir eingeladen sind, von Jesus auch den Angstraum zu durchschreiten, auch wenn er uns immer wieder begegnet, ja, dann ins den Lernraum zu gehen, bei Jesus zu lernen. Das haben wir letzten Sonntag vertieft, ja, dass wir über Jesus lernen dürfen, dass wir dort was ansehen dürfen, was schauen dürfen, was beobachten dürfen, aber auch wagen, Schritte wagen. Alles zu dem, dass wir im Glauben wachsen. Aber wie ist das jetzt, wenn du so angefangen hast, wenn ich so angefangen habe und ich dann diesen Crash erlebe? Und da wollen wir nicht drum herum reden heute Morgen. Wir als Gemeinde Jesu und Einzelne, die im Glauben unterwegs sind, vielleicht ganz zaghaft, Sie wissen auch davon, dass auf diesem Weg es zu Situationen kommt, wo das Angefangene plötzlich total in Frage gestellt ist oder sogar tatsächlich ein Ende findet. Wie gehen wir damit dann um? Wie gehst du damit dann um? Was tust du dann in so einer Situation, wenn jemand zum Beispiel an dir Verrat übt? Verräter wird. Du definitiv weißt, ich habe so auf ihn gesetzt und er hat mich betrogen. Er hat mich belogen. Das ist furchtbar schmerzhaft und schlimm. Aber noch schlimmer finde ich, wenn man selbst zum Verräter wird. Wenn man selbst der Lüge Raum gibt. Wenn man das, was man begonnen hat, da, wo man sich auf die Spur hat setzen lassen, und wir sind ja hier nicht zusammen, aller Welts Themen zu behandeln, sondern wir sind hier zusammen, um zu hören, wie ist das eigentlich in dem, wo ich Jesus nachfolge und das trotzdem erlebe. Wo ich erlebe, dass ich aufgebrochen bin und wo ich über Entscheidungen in meinem Leben Verrat geübt habe, Betrüger geworden bin. Wie ist das dann? Reicht dann ein Radiergummi? Wir sagen alle ganz schnell nein. Und das Streben danach, doch da, wo man schuldig geworden ist, da, wo man das sogar weiß, wo man nicht drum herum redet, da ist die Schwierigkeit, wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich wieder zu dem, wo ich begonnen habe, ein Leben auch mit Jesus zu leben, ein Leben im Vertrauen auf ihn zu leben, wie komme ich da wieder heraus? Wie komme ich da wieder heraus, ohne dass ich vielleicht das andere tue, das ihr vielleicht auch kennt, ich kenne es. Das verzeihe ich mir nie. Das verzeihe ich mir nie. Manchmal so schnell gedacht. Darüber komme ich nicht mehr in Frieden. Oder das verzeihe ich dem oder der nie. Wenn wir das tun, dann bekommt der, der das Leben verhindern will, Raum. Es geht dann wie folgt ab. Erfüllt damit meine Gedanken. Erfüllt damit meine Gefühle. Er möchte gerne, dass ich in ein Gefängnis mich versetze, selbst wenn es äußerlich alles funktioniert, wenn ich funktioniere, dass ich innerlich in eine Gefangenschaft gehe. Der Feind des Lebens, der Teufel selbst, will gerne, dass da, wo ich tatsächlich Schritte getan habe, die nicht in Ordnung sind, die nicht in Ordnung waren, er möchte, dass ich darüber mein ganzes Leben in Frage stelle und erst recht das Leben in der Nachfolge Jesu. Und er setzt alles daran, mich in ein inneres Gefängnis zu führen. Er möchte mich letztlich tatsächlich, was das Leben angeht, das Diesseits angeht, zum Aufgeben bringen. Wisst ihr, wie viele Menschen heute in diesem Moment, vielleicht auch in diesem Raum, tatsächlich genau in diesem Feld unterwegs sind? Dass sie ganz große Lebenszweifel haben und dass die Gegenmacht Gottes versucht, das am Leben zu halten. Wir haben Beispiele in der Bibel und ich habe ein Beispiel mitgebracht, die eine ganz andere und viel wesentlichere Seite aufzeigen, die für unser Leben nötig ist, überlebensnötig ist. Denn nicht von unserer Seite werden wir die Beantwortung finden. Und wenn du den weisesten Mann und Frau auf dieser Welt triffst, sondern wir werden tatsächlich aus so einem Labyrinth der Gedanken, der Gefühle und des Aufgebenwollens nur herausgeführt, wenn der, der das Leben selbst gegeben hat, wieder neu in unser Leben hineinspricht. Und nicht nur das, sondern uns neue Lebensbegegnung schenken will. In Johannes 21 sind wir heute unterwegs und ihr könnt das zu Hause nachlesen, das ganze Kapitel. Überhaupt der Johannesbrief ist ein großartiges Evangelium, die frohe Botschaft von Gott. Und es wird kurz vor Johannes 21 gesagt, in Vers 31 im 20. Kapitel, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch ihn den Glauben an ihn und seinen Namen habt und in ihm Leben findet. Das ist die Botschaft, die über dem Ganzen auch heute Morgen steht. Was wir singen, was wir bedenken, wo Jesus selbst durch die Reihen geht, und das ist das Allerwesentlichste, der dir etwas Gutes gibt, dir etwas Gutes schenken möchte. Und daran schließt sich an, dass von einer Gruppe berichtet wird, die sehr stark 3 Jahre lang mit Jesus sehr intensiv unterwegs gewesen sind. Männer, die ganz einfache Arbeiten getan haben, wobei sie von der Manpower schwer waren, Fischer unter anderem, aber auch andere, Und diese Leute sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, haben vieles gehört, haben Heilung erlebt, haben Wunder erlebt, können wirklich für sich sagen, wundersam. Er hat Tote aus dem Totenreich geführt und hat sie wieder ins Leben geführt. Und sie sind an ihm schuldig geworden. Sie haben Verrat an ihm gelebt. Und einer unter ihnen, Petrus, viele von uns kennen ihn aus vielen Geschichten, aus Berichten, der als Fels genannt wird von Jesus selbst, der ist jemand, der sagt, durch diesen Verrat, den ich an Jesus getan habe, dass ich nicht zu ihm gehalten habe, als die Leute fragten, kennst du ihn, gehörst du zu ihm? Als er gefangen genommen wurde, hat er ihn 3-mal verleugnet. 3-mal gesagt, ich kenne ihn nicht. Und ich habe mit ihm nichts zu tun und ich sei verflucht, wenn ich ihn kenne. Also nicht irgendwelche kleinen Äußerungen, irgendwelches Weggucken, sondern ganz massives Verraten. Und dieses Verraten, das ist für Petrus die Herausforderung gewesen, dass er sagte, jetzt habe ich sämtliches Vorrecht an Gemeinschaft mit diesem Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen, verloren. Lass dir das von niemandem einreden, solange diese Erde besteht, dass du das Vorrecht zu seiner Mannschaft zu gehören verspielt hast. Lass dir das nie einreden. Redest dir auch nicht selbst ein. Denn ich sage dir heute Morgen erneut, und wir sagen es uns immer wieder, deswegen treffen wir uns ja, dass der alle Schuld, alle Blockaden, alle Sünde auf sich genommen hat, Christus Jesus, es ist, der am Kreuz für dich und mich gesagt hat, ich habe für ihn, für sie ganz konkret, sprich für dich, du kannst deinen Namen einsetzen, die Schuld auf mich genommen. Egal wie groß sie war, egal wie schlimm sie war, ich habe sie auf mich genommen, um Vergebung auszusprechen. Und eine Vergebung ins Leben zu führen. Petrus ist in der Situation, dass er dieses Vorrecht meint, verspielt zu haben, dass es zu Ende ist, dass er sich schlecht fühlt. Vielleicht kennst du solche Momente, dass du dich schlecht fühlst, dass dich das runterzieht, dass dich das schlaflose Lächeln öffnet und dass du selbst sagst, ich weiß nicht weiter, dann bist du genau hier richtig. Und den du vielleicht kennst, deren Geschichte du kennst, mit dem du vielleicht gerade in Kontakt bist, beruflich oder privat, nimm es mit von hier. Der Retter, der einen Namen hat, Jesus Christus, kommt dir und ihm entgegen. In Johannes 21 eröffnet sich, jetzt sage ich das Wort ganz bewusst, in Kapitel 21 ein Tatsachenbericht, der zeigt, was Jesus unternimmt, und zwar als der Auferstandene. Nicht als nur der als Lebendiger auf der Welt unterwegs war, in der Welt unterwegs war, aber ohne Sünde, sondern als der Auferstandene, als der dem Tod die Macht genommen hat und den Sieg ausgesprochen hat, dieser begegnet Petrus und somit auch dir und mir durch sein Wort, durch seinen Geist, heute Morgen, wenn du das zulässt, und er begegnet dir wie folgt. In Johannes 21, 4 ist der erste Punkt da, der aufzeigt, am Morgen stand Jesus am Ufer. Das heißt, ich sage dir heute zu, Jesus sagt zu dir, ich bin da und erwarte dich. Nach der Nacht, wo nichts los war in deinem Leben, wo du nur noch gesagt hast, ich sehe nichts mehr, ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr. In der Nacht, wo nichts gefangen wurde, was irgendwie Lebensqualität bringt, was Tiefe bringt, Annahme bringt, wo du verzweifelt bist. In dieser Nacht sieht er dich bereits. Und am Morgen erwartet er dich am Ufer. Nimm das bitte mit, ich bin da, sagt Jesus heute Morgen zu dir und zu mir. Er erwartet dich. Am Morgen stand Jesus am Ufer, er erwartet dich. Nur manchmal erkennen wir ihn nicht, so heißt es in Johannes 21, dass sie ihn nicht erkannten. Es gibt Momente, wo ich so gefangen bin in dem, was mich bewegt oder wo ich meine, Schiffbruch erlitten zu haben, dass ich Jesus nicht mehr erkenne. Dann sage ich dir, und das ist wichtig, dass du dir vom Wort Gottes zusagen lässt, auch heute Morgen, ich bin da, ich sehe dich und ich möchte für dich sorgen. In Johannes 21, 5 fragt er, habt ihr nichts zu essen? Und dahinter steht ganz klar die Fürsorge. Die Fürsorge. Die Fürsorge, die Jesus dir geben möchte. Er lässt mich nieder und er lässt sich nieder. Wenn ihr Johannes 21 lest, der bereitet vor. Er sagt, ich habe Feuer gemacht, er hat Fisch und Brot und Kohlenfeuer ist da. Und er tut das, was ein Mensch braucht, wenn er die ganze Nacht hindurch gearbeitet hat. Sie haben Hunger. Ich glaube, dass wir alle Hunger haben. Wir kennen alle nicht wirklichen Hunger. Vielleicht die Älteren, Ältesten von uns. Aber ich habe in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal wirklich Hunger erlebt. Es gibt Menschen, die haben Hunger. Wir haben gestern den Sternenhimmel angeguckt, gestern Abend. Man konnte gestern manche Sterne sehen. Und in dem Moment habe ich gesagt, Anja, weißt du, wir sitzen jetzt hier und wir haben ein Getränk vor uns, wir haben gegessen und andere schauen in den gleichen Himmel und sie haben nichts zu essen. Und sie haben ihre Liebsten verloren. Und sie schreien. Der gleiche Himmel. Jesus weiß, dass wir versorgt werden müssen, dass wir das brauchen. Ganz praktisch, damit wir weiter Kraft haben, auch die Seele braucht diese Begegnung, dieses Geschenk, was Christus nur geben kann. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass ich die Frage stelle, und die möchte ich heute so stellen, inwieweit lernen wir in Kapitel 21 in Johannes, dass Jesus es ist, der den Jüngern dieses Feuer macht, den Fisch vorbereitet, das Brot vorbereitet, noch den Fisch dazu nimmt, den sie gefangen haben in der Nacht, am Tag auf seine Weisung hin. Inwieweit verstehen wir uns auch als die, die Brot und Fisch bereithalten? In einer Zeit, wo viele eben nicht mehr Brot und Fisch, übertragen gesprochen, genug haben. Nehmt es doch bitte mit als Frage. Jesus eröffnet ein Frühstück. Ich finde, das ist total super, es ist so nah, so lebensnah. Ich weiß nicht, wer frühstückt von euch gerne? Wer bruncht lieber gerne? Wer isst überhaupt gerne? Yes, also er holt die Leute, er holt seine Leute, er holt uns auch wirklich in diesem Beispiel ab. Setz dich erstmal hin und ich schenke dir einen Saft ein oder eine Tasse Kaffee und einen Tee. Und dann setz dich erstmal hin und ich habe hier was vorbereitet. Wisst ihr, ein Gespräch zu beginnen, da können wir bei Jesus lernen. Man sollte zuallererst die und denjenigen abholen, wo er abzuholen ist, nämlich genau da, dass er erstmal Kräftigung braucht und er teilt Speise aus. Erinnert an das, was er immer schon getan hat, dass er nämlich Gutes uns geben will. Und dann kommt Folgendes. Johannes 21, 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde so traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Nachdem die Jungs sich stärken durften, nachdem sie gegessen hatten, geht Jesus in die Offensive seiner Liebe. Seine Liebe, die über den Tod hinaus in seiner Auferstehungskraft da ist und zur Verfügung steht und in dieser Bezeugung dessen, was Simon erlebt hat doch mit ihm, was er selbst bekannt hat, anfängt. Simon, Sohn des Jonas, steht da auch. Nicht nur Sohn des Johannes, Sohn des Jonas. Und das gibt total die Parallele zu Matthäus 16, wo Jesus gefragt hat, für wen halten mich die Leute? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Du bist der von Gott Gesandte. Und an dich dürfen wir glauben. Und dann sagt Jesus, das hat er nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist Gottes. Das hat dir Gott geschenkt. Und du bist Petrus. Und da wird dann auch gesagt, Simon, Sohn des Jonas. Und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Wenn du in eine Krise gerätst, dann lass dich erinnern durch die Kraft des Heiligen Geistes oder vielleicht durch jemanden, der dich besucht und dich erinnert und sagt, weißt du eigentlich, was du mit Jesus schon erlebt hast? Weißt du, welche Zusage er über dein Leben ausgesprochen hat? Weißt du noch um deine Berufung? Weißt du da, wo du Wachstumsschritte erlebt hast? Bitte erinnere dich daran. Das ist nicht weg. Das ist jetzt nur durch die Nebelsituation deines Lebens in den Nebel geraten. Also eine total unglaublich ermutigende Geschichte, die Ansprache zu Petrus hin. Simon, Sohn des Jonas. Es ist wie, als ob du erinnert wirst an eine Geschichte, die du erlebt hast mit Jesus. Und einer darum weiß und sagt, ich erinnere dich an diese Geschichte, an dieses Erlebnis. Kannst du dich daran erinnern? Weißt du noch, wie wir voller Freude waren und gejubelt haben? Ich lade dich ein, an die Momente zu denken, wo Jesus dir in ganz besonderer Weise groß geworden ist und wo er Dinge, vielleicht auch andere Menschen im Namen Jesu, über die Dinge ausgesprochen haben. Das ist nicht weg. Was Jesus zusagt, was das Wort zusagt, was das Wort Gottes zusagt, das ist gewisslich wahr. Das ist nicht weg. Aber es kann sein, dass du in Nebelbänken unterwegs bist. Nebelbänke, die ich ja schon beschrieben habe und deswegen dann das weitere Vorgehen von Jesus, dass er wirklich sagt, in der ersten Frage der Liebe, und ich übertrage das mal so, glaubst du, dass ich tatsächlich der Entscheidende bin in deinem Leben? Wichtiger als alle Menschen um dich herum, wichtiger als die Tiere um dich herum, wichtiger als dein Beruf um dich herum, wichtiger als dein Ruf um dich herum, dass ich wichtiger bin für dein Leben, dann sag es. Und er sagt, ich liebe dich. Petrus antwortet, ja. Ich glaube das, dass du wichtiger bist als alles andere. Ich glaube das. Und das ist wichtig, weil so viele Dinge unser Herz voller Freude nehmen wollen. Wir stehen in Beziehungen, die uns wichtig sind. Wir stehen in Beziehungen, die uns ganz wesentlich sind. Wir stehen in Beziehungen manchmal so stark in Freundschaft, dass darüber, wenn wir nicht aufpassen, wir mehr den Freunden zuhören als Jesus. Manchmal mehr der Ehefrau oder dem Ehemann. Manchmal sogar den Kindern, dem Vorgesetzten. Und da sind wir eingeladen heute, dass wir tatsächlich das neu formulieren. Jesus, wir singen es manchmal, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Und deswegen kommt die zweite Frage, weil das zu formulieren, auch Antwort schnell geben, ja, ja. Ja, Jesus, ich liebe dich. Das kann ja auch sein, ja, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Da kommt die zweite Frage. Petrus, und setz deinen Namen ein. Meinst du es ernst mit dieser Liebe? Meinst du es wirklich ernst, dass wir in einer Liebesbeziehung stehen, die innig ist, die vertrauensvoll bleibt, die von Jesu Seite immer das geben wird, was wir brauchen und uns nicht loslässt, auch in den schwersten Situationen, die wir nicht begreifen? Liebst du mich? Meinst du es wirklich ernst? Manchmal muss man hinterher fragen, nicht? Kennt ihr das bei Menschen? Meinst du es wirklich jetzt ernst? Sind wir uns da klar drüber? Meinst du es ernst? Ist da dein Herz mit dabei? Frag dich heute Morgen, Jesus. Ist wirklich dein Herz dabei? Oder ist es Tradition geworden? Oder Gewöhnlichkeit? Oder weil ich halt mitgehen muss? Jesus will dein Herz, mein Herz. Und er ist hier. Ich bin davon überzeugt, er ist hier. Das hat er zugesagt. Und die dritte Frage. Glaubst du meiner Liebe? Ist es dir klar, dass alles, was war, was ist und was bleiben würde, was kommt, alles in meiner umfassenden Liebe dich trägt und dich umschließen möchte? Und dass dich nichts aus dieser Liebe reißen kann? Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes und nicht eine andere Kreatur. Nichts kann dich aus dieser Liebe greifen. Wenn du diese schlichte Formulierung lebst, ich liebe dich, Und da wird Petrus geknackt. An dieser Stelle wird er geknackt. Er fängt an zu weinen, weil er weiß, ich brauche deine Vergebung. Immer wieder. Ich brauche deine Vergebung. Und jetzt zu verstehen, dass darin deine Liebe sich zeigt und ich nicht gerichtet werde und nicht als gerichtet unterwegs sein muss, sondern als Befreiter weitergehe, das rührt mich an. Das rührt mich an. Dass das Leben tatsächlich jetzt lebenswert ist, weil der, der alles auf sich genommen hat, mich dennoch liebt und sagt, ich werde dir weiter vergeben. Aber bleib an mir dran. Und da, wo sich was Neues auftut, komm sofort zu mir damit und räum es aus. Und das ist für uns heute auch die Möglichkeit, dass ich und du aufräume, das, wo Jesus sagt, ich will es dir so gerne abnehmen. Dass du befreit unterwegs bist und nicht mit diesen Ängsten. Wir sind aufgebrochen. Und lasst uns weiter die aufbrechende Gemeinde sein. Amen.